Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Es ist Mittwochabend und bevor Sie in dieses verlängerte Wochenende starten, rund um den 1. Mai, ganz Österreich ist beflaggt, wie wir wissen, haben wir noch ein spannendes Kellner live für Sie. Natürlich mit dem Höhepunkt heute, bevor das Wochenende so richtig losgeht, explodieren Josef Czap und Peter Westenthaler am Schluss der Sendung. Aber starten tun wir mit dem Maschinengewehr Kickels, wie ich immer zu sagen pflege. Der Herbert Kickel kommt ja am nächsten Mittwoch, also nach dem Wochenende, zu seinem ersten Interview seit langer, langer Zeit wieder zu Kellner live. Wir freuen uns schon drauf. Als Vorhut hat er uns seine Klubobfrau-Stellvertreterin geschickt, Dagmar Belakovic. Ich nenne sie immer charmant das Maschinengewehr Kickels, wenn ich so sagen darf.
Ja? Sie sind so charmant.
Ist ja ein Kompliment, glaube ich. Ne? Und das ist der, wie kann man Dominik Nepp noch toppen von gestern? Natürlich mit Dagmar Belakovic. Und wie kann man dann Dagmar Belakovic noch toppen? Am Mittwoch mit Herbert Kickel. Also, Frau Belakovic, ich nehme an, ich habe Sie selten so gut gelaunt erlebt wie heute. Normalerweise sind Sie ja manchmal auch ein bisschen bissig, aber heute lachen Sie ja über das ganze Gesicht, Sie strahlen richtiggehend. Könnte das vielleicht mit dem Sonntag und mit dem Wahlergebnis der FPÖ zu tun haben?
Natürlich, das Wahlergebnis war ein weiterer Sieg in einer Serie von Wahlerfolgen, die Freiheitliche Partei in den letzten Jahren bei eigentlich allen Wahlen hier hingelegt hat und gezeigt hat. Das muss man einmal ganz offen so sagen.
Wer hat denn da gewonnen? Ist das ein genereller Trend für die FPÖ, die in den Umfragen ja schon über 30% liegt? Hat Dominik Nepp gewonnen, weil er seine Scharte von vor 5 Jahren ausgemerzt hat und jetzt zumindest auf das Nationalratsergebnis wieder gekommen ist, was ja durchaus respektabel ist gegen einen Bürgermeister mit Personality-Bonus? Oder hat Herbert Kickl gewonnen, weil er die FPÖ derzeit so erfolgreich führt?
Es ist ein Zusammenspiel von Bund und Land. Also es hat Herbert Kickl und Dominik Nepp gut zusammengearbeitet und dann ist das möglich geworden, dieses Ergebnis. Es ist nie ein Einzelner, der ein Ergebnis, einen Wahlsieg erringt. Es ist immer das Zusammenspiel, das Team. Und ich glaube, das hat gut funktioniert, wie es auch schon seit vielen Jahren gut funktioniert, dass die FPÖ tatsächlich an einem Strang zieht. Und wenn man gut zusammenarbeitet, dann kann man auch Erfolg haben.
Also Sie sehen als stellvertretende Klubobfrau durchaus auch eine bundespolitische Komponente in diesem Wiener Wahlergebnis.
Ja, ich sehe sie. Und ich sehe sowohl das positive, freiheitliche Ergebnis als auch mit einem Zusammenarbeit eben mit der Bundespartei. Ich sehe auch den Bund drinnen ein bisschen oder das Theater in der Bundespolitik in der schlechten Wahlbeteiligung. Das muss man auch sagen. Auch das hat natürlich seinen Niederschlag gefunden. Die Wahlbeteiligung ist schon ein großer Wermutstropfen. Bei aller Freude über das Ergebnis bleibt die ein Wermutstropfen.
Und dann gibt es natürlich ein besonders auffallendes Ergebnis, das ist das der ÖVP. Und wenn Sie schon von Bundespolitik reden, ist das eine Wiener Blamage, ein Wiener Desaster? Oder hat da auch Christian Stocker Ihrer Meinung nach einen Anteil an diesem ÖVP-Desaster?
Also da haben mehrere Anteil. Man darf ja nicht vergessen, der Karl Mahrer war ja sehr, sehr lange Abgeordneter zum Nationalrat. Er ist auch noch nicht so lange in Wien Obmann. Die ÖVP hat es zerschmettert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die ÖVP sich auch im Bund so verhält, wie sie es tut. Diese ganzen monatelangen Regierungsverhandlungen, dann die Scheinverhandlungen mit der FPÖ, dann dieses permanente Abschieben der Verantwortung auf andere. Also, und das muss man jetzt auch deutlich sagen, das Belügen der Bevölkerung. Ich glaube, das haben die Leute satt inzwischen. Schauen wir uns an, was die aufgeführt haben beim Budget. Und die letztendlichen Budgetzahlen sind noch nicht da. Also da haben Nehammer, Brunner die Bevölkerung belogen. Massiv. Stocker war Generalsekretär, also der hat das auch alles natürlich mitgetragen. Und was macht die ÖVP? Sie belohnt diese Herrschaft mit hochdotierten Jobs in der EU. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus all diesen Dingen. Der Herr Mahrer ist natürlich auch mit einem unterirdischen Wahlkampf angetreten. Ich meine, ein Wahlslogan wie Mann bringe Wien, mein Wien zurück. Also das ist so herrschaftlich, Mann bringe es mir. Also ganz ehrlich, er sollte sich selber darum kämpfen, dass Wien wieder Wien wird. Aber sich das nicht von wer soll ihm das denn bringen? Also das war schon eine Mischung. Der Herr Mahrer war unterirdisch im Wahlkampf an
unterirdisch.
Ja, Wahnsinn. Also, ja. Also das war wirklich mit Abstand der schlechteste Wahlkampf, die schlechteste Kampagne in diesem Wahlkampf in Wien. Ich habe es beobachtet und man kann auch durchaus politischen Mitbewerbern teilweise Respekt zollen für bestimmte Dinge, die sie gemacht haben.
Könnten Sie zum Beispiel dem Herrn Ludwig Respekt zollen?
Durchaus. Er hat es durchaus seinen Bonus richtig eingesetzt, seinen Bürgermeisterbonus. Er hat sich ja verweigert, in die Medien zu gehen, zu Zweierduellen zu gehen. Das hat er unter Anführungszeichen nicht notwendig gehabt. Hat ihm sicherlich geholfen. Davon bin ich überzeugt. Und sonst war der Wahlkampf unaufgeregt, ohne Inhalte, einfach ganz ruhig versucht, das wieder ins Tor zu bringen. Und aus seiner Sicht, aus Sicht des Bürgermeisters, der in dieser Stadt für diese Missstände verantwortlich ist, sie aber mit keiner Silbe angesprochen hat, war es sicher der richtige Wahlkampf.
Sie sind ja Klubobfrau-Stellvertreterin, also ein bisschen für die Day-to-Day-Performance der FPÖ im Parlament zuständig. Es hat ja immer wieder hinter den Kulissen geheißen, die FPÖ wird einen Untersuchungsausschuss rund um dieses Budgetdebakel und diese Budgetlüge beantragen. Wird es das geben oder war das nur ein Gerücht?
Also Sie wissen, es ist ein Untersuchungsausschuss jetzt gerade mal in der Pipeline.
Und zwar?
Das ist die ganze Geschichte mit dem BMI, wo reinverpackt wird einerseits die Geschichte um Pilnacek, andererseits Corona.
Das ist der sogenannte Pilnacek-Ausschuss, ja?
Wenn Sie das so nennen.
Wo Sie ja der Meinung sind, der ist ermordet worden.
Also ich bin da...
Die FPÖ, meine ich, der Meinung.
Also ganz ehrlich, wir sind ja keine Kriminalisten.
Ja.
Das ist Aufgabe. Das ist schon Aufgabe der Kriminalpolizei,
so etwas aufzuklären.
Die Frage ist die politische Verantwortung, die dahinter steht. Und der Komplex Pilnacek hat ja mehrere Facetten. Sie wissen ja, er ist damals suspendiert worden. Also das sind mehr.
Also den Pilnacek-Urausschuss, den wird es geben. Der ist in der Pipeline, sagen
wir. Der ist de facto in der Pipeline. Aber nachdem der Generalsekretär Hafenecker regelmäßig bei Ihnen sitzt, fragen Sie ihn, er ist hier federführend.
Aber Sie sind ja Klubobfrau Stellvertreterin, Sie müssen ja wissen, ob ein Urschuss kommt.
Ja, er kommt. Aber die genauen Details...
Wird es auch diesen immer wieder angesprochenen Urausschuss zu dieser Budgetlüge und zu diesem Budgetdesaster geben?
Das kann in weiterer Folge eine Möglichkeit sein, wenn der erste abgelaufen ist. Es kann nur einen geben.
Ist aber noch nicht in der Pipeline.
Wir können ja nur einen einsetzen. Mhm. Also man braucht ja... 32 Abgeordnete, wenn ich jetzt nagelt es mir jetzt nicht fest, aber den kann es geben, aber erst hinten nach als Nächsten.
Verstehe. Würden Sie für sinnvoll halten oder ist jetzt nicht ein klassisches Urschussthema in Ihren Augen?
Das kann zu einem Urschussthema noch werden, wenn wir mal die letzten Zahlen wirklich wissen. Wir wissen ja bis heute nicht, wie dieses Budgetdefizit tatsächlich am Ende des Tages ausschauen wird. Wird jetzt auch davon abhängen, wie das Defizit in Wien ist, weil da pfeifen sie auch schon die Spatzen von den Dächern, dass dort das Defizit explodiert, dass der Herr Ludwig in Wirklichkeit die Stadt halber in den Bankrott geführt hat und deswegen so darauf erpicht war, dass er unbedingt den Finanzminister stellt als SPÖ, damit frisches Geld nach Wien kommt, damit der U-Bahn-Bau fortgesetzt oder beendet werden kann. Also da ist einiges noch, was da noch auf uns zukommen wird beim Budget. Es hat gestern die Sozialministerin, auch Mitglied der SPÖ in Wien, angekündigt, jetzt geht es den Pensionisten an den Kragen. Also es werden jetzt massive Verschlechterungen kommen. Das kann sich schon noch weiterentwickeln.
Und sowohl Sie persönlich als ja insbesondere Ihre Partei ist ja der Meinung, dass wir diese oder nächste Woche in ein EU-Defizitverfahren schlittern werden.
Also ob diese oder nächste Woche, will ich mich da jetzt nicht auf einen Termin festsetzen, aber wie es ausschaut, werden wir wahrscheinlich in ein Defizitverfahren. Das wird nicht umhinkommen.
Warum?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bundesregierung diese 3% Maastricht-Kriterien noch schafft. Was derzeit am Tisch liegt, da sind wir, glaube ich, bei 4,7% Neuverschuldung. Also da sind wir weit, weit drüber. Also nicht ein bisschen, sondern weit drüber. Wie sie das schaffen wollen, weiß ich nicht. 3 Monate haben sie gar nichts zusammengebracht beim Budget. Und jetzt schauen wir mal, was noch kommt. Also ich bin da sehr, sehr kritisch, was diese Bundesregierung anbelangt.
Der Herr Finanzminister ist ja der Meinung, so ein Defizitverfahren ist kein Beinbruch und ist eigentlich kein Problem, Sie und die FPÖ, aber insbesondere auch Herbert Kickl, sehen das ja ganz anders. Sie wollten das ja unbedingt vermeiden in den paar Tagen, ja, wo Sie fast so etwas wie Kanzler wurden. Ja. Und waren ja da auch auf einem Weg, das zu vermeiden, ehe Sie dann draufgekommen sind, wie die wahren Zahlen sind und Ihr, ja, Volkskanzler geflüchtet ist.
Nein, das stimmt nicht, weil wir wussten gar nicht, wie die wahren Zahlen sind. Eben. Das, was uns folgt, also die Beendigung der Verhandlungen war schon vorher. Aber die Warnzahlen sind ja erst viel später jetzt rausgekommen. Ich glaube, da war die Regierung schon angelobt und das wissen wir ja bis heute noch nicht, die Warnzahlen. Aber wenn jemand glaubt, dass das nichts Besonderes ist, dann möge er bitte schauen, was sich in Griechenland abgespielt hat.
Denen geht es jetzt wieder sehr gut, kann man sagen. Ne?
Naja, sehr
mittlerweile
gut.
Deutlich besser, ja, unterwegs als die Österreicher.
Es geht ihnen jetzt, ja, natürlich wieder besser, ja, aber das, was die mitmachen mussten, wenn das jetzt auf Österreich einströmt, na dann gute Nacht. Also denen ist es
was
jetzt wahrlich
ganz schnell. Was strömt da Ihrer Meinung nach auf uns ein?
Naja, wir verlieren die Souveränität. Das heißt, es wird die EU dann sämtliche Budgetposten kontrollieren und sagen, das ist notwendig, das ist nicht notwendig. Und ehrlich gesagt, wir sind dann fremdbestimmt. Es ist dann nicht mehr möglich, über das Budget Akzente zu setzen. Und das halte ich tatsächlich für eine massive Einschränkung unserer Souveränität.
Halten Sie für eine Katastrophe?
Ehrlich gesagt, ja. Mhm. Vor allem, wenn ich mir anschaue, was diese EU da jetzt gerade alles so fördert.
Sie haben ja zwei große Themen in diesem Parlament in den nächsten Wochen. Einerseits eben dieser Krimi um das Budget, müsste man fast sagen, mit ständig neuen Zahlen. Bin ja gespannt, welche Zahlen nächste Woche dann auftauchen, wenn die Wien-Wahl und der 1. Mai vorbei ist. Rechnen Sie dann mit noch mehr Defizitzahlen oder mit was?
Es steht zu befürchten. Also wenn das auch nur halbwegs stimmt, was man da so hört unter der Hand. Dass da
was hören Sie so unter der Hand?
Ja, dass Wien weit mehr Schulden hat, als bisher bekannt sind. Weil die Wiener Zahlen sind ja noch nicht eingespeist, die sind ja nur geschätzt.
Ja.
Schauen wir mal. Hoffen wir, dass es dabei jetzt bleibt. Ist Katastrophe genug. Aber man
Sie glauben,
sehen,
es wird noch was dazu.
Es könnte sein, dass da noch einiges
Es wird noch ärgern.
Ja.
So. Und das zweite große Thema ist natürlich die ganze Asylfrage.
Ja.
Und da die Frage, dass der Familiennachzug gestoppt ist, da müssen Sie ja eigentlich der Regierung ein Kompliment aussprechen, weil die haben das gemacht, was Sie ständig fordern. Die haben gesagt, Schluss mit dem Familiennachzug.
Also erstens fordern wir einen Asylstopp, Punkt.
Ja, aber den Familiennachzugstopp fordern Sie auch so nebenbei, ne?
Ich würde mal einen Asylstopp fordern, dann brauche ich auch gar keinen Familiennachzug mehr fordern. So, Asylstopp. Die Bundesregierung hat dann gesprochen und sie schreiben es auch noch in ihrem Regierungsprogramm, sie wollen einen Stopp des Familiennachzugs und gekommen ist eine Hemmung des Familiennachzugs, eine Hemmung befristet bis September 2026, aber, und dann, und das ist das Schlimme, in diesem Gesetzestext haben diese Herrschaften gleich auch noch reingeschrieben, dass jeder, der sich sozusagen auf den Artikel 8 der Menschenrechtskonvention bezieht, selbstverständlich weiterhin nachziehen darf als Familie. Also Herr Fellner, seien Sie mir gewiss. Und wir wissen, die sind alle gut informiert, was sie dürfen. Da hemmen wir gar nichts. Und wer es wirklich nicht weiß, der kommt halt über die normale Asylquote. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Gleichzeitig haben wir für Afghanistan, Frauen aus Afghanistan kriegen bei uns sofort Asyl. Haben wir dann auch den Familiennachzug, holen uns damit dann die Taliban? Ist es das, was diese Bundesregierung wirklich will?
Also Sie sagen, das ist ein Schmäh.
Das ist ein Riesenschmäh, weil im Regierungsprogramm steht dann drinnen, jetzt das Richtige tun für Österreich, heißt es ja, und da steht dann drinnen, nicht, dass wir sofort, dass wir Personen, die im Rahmen der Familienzusammenführung nach Österreich gelangen, die sollen die deutsche Sprache und die demokratischen und kulturellen Werte Österreichs und zwar schon vor ihrer Ankunft erwerben im Ursprungsland. Das heißt, diese Bundesregierung hat gar nicht vor, irgendwas zu stoppen, sondern die kriegen jetzt schon, wenn sie sagen, sie, ihre Familie wollen sie nachholen, dann wird im Ursprungsland bitte für jeden nachlesbar.
Deutschkurs.
Deutsch- und Wertekurse, Kulturkurse halt, also diese sogenannten, sagen wir mal, Integrationswertekurse, wie auch immer Sie das jetzt nennen, die sollen die schon vorab bekommen. Ja, bitteschön, das ist ja nicht, das hat doch mit Asyl nichts mehr zu tun. Das heißt, Österreich importiert oder exportiert jetzt die Leute, also diese Kurse hinaus in die Heimatländer, um sie dann nach Österreich zu holen.
Also Sie sagen, der Stopp des Familiennachzugs,
den
die Regierung da jetzt beschließen will, glaube ich, im Parlament.
Ist schon beschlossen.
Ist schon beschlossen.
Ist kein Stopp, noch einmal. Herr Fellner, es heißt nicht einmal Stopp, es heißt Hemmung. Hemmung? Das ist eine Hemmung. Ja, das fragen Sie alle. Was ist eine Hemmung? Ja. Hemmung heißt, die Herrschaften, die jetzt im Zuge der Familienzusammenführung nach Österreich kommen müssen oder wollen, müssen sich jetzt auf den Artikel 8 beziehen. Wenn sie das nicht machen, haben sie es schwer. Das ist die Hemmung. Sie also meinen, vielleicht sind 0,01%.
NGO-Anwalt und die Sache hat sich,
meine vollkommen Sie, richtig. Meine ja. ich nicht, ist so. Es steht sogar drinnen. Man hat es den Herrschaften gleich reingeschrieben, was sie jetzt machen müssen, damit sie doch kommen können. Das ist wirklich ein Pflanz der Österreicher.
Also Sie meinen, es geht frisch, frei, fröhlich so weiter wie bisher?
Noch schlimmer.
Jetzt schlimmer?
Schlimmer noch, weil Sie werden jetzt schon im Heimatland darauf vorbereitet, bevor Sie herkommen, als zur Familienzusammenführung. Anstatt, dass man endlich sagt, Asyl ist Schutz auf Zeit. Der Herr Kahner hat großartig und großmundig angekündigt, die Syrer werden jetzt alle, im Oktober war das, die werden jetzt alle zurückgeschickt. Wissen Sie, wie viele heimgefahren sind? 250. 250 Syrer haben Österreich verlassen. Der Rest ist hier geblieben. Also das ist doch alles nur großmundige an der Nase herumführende
Leute. Wenn Sie sagen, liebes Maschinengewehr Kickels, ja, und wenn Sie da jetzt wieder losschießen, ja, mit der blauen
Karte. Ich schieße nicht, ich hab's Ihnen nur vorgelesen, was da steht.
Sie fordern den sofortigen Asylstopp, ja. Haben Sie jetzt ja durchaus wortgewaltig hier hereingedonnert. Ja. Was heißt denn das bitte?
Na, dass wir niemanden mehr aufnehmen. Was das praktisch heißt, das heißt praktisch, dass wir unsere Grenzen schützen, dass wir keinen Asylantrag mehr annehmen. Dass wir den Notfallparagraf ziehen, wie das Polen gemacht hat. Polen hat das gemacht und hat das von der EU genehmigt bekommen. Mit der Begründung, weil sie haben...
Sie wollen einen Notfallparagraf ziehen. Sozusagen Österreich befindet sich im Staatsnotstand, weil zu viele Asylbewerber kommen. Das ist Ihre Meinung.
Das ist die Meinung der Großteil der Bevölkerung.
So wie Polen den Notfallparagraf ziehen.
Ja.
Und was passiert dann? Die kommen ja trotzdem herein, ja?
Nein, dann dürfen wir sie eben nicht reinlassen. Wissen sie,
wie machen wir denn das?
Ja, dann müssen wir die Grenzen so schützen, dass die keine Chance haben, unsere Grenzen zu übertreten.
Also Grenzkontrollen wieder.
Ja.
Sie würden als FPÖ Grenzkontrollen wieder einführen.
Na, zumindest die grünen Grenzen für diese Leute. Ja, unsere Grenzen sind ja offen für jedermann. Die kommen, setzen einen Schritt nach Österreich, schreien Asyl und bleiben für immer hier.
Genauso.
Sie wissen, wie schwierig es ist, jemanden zurückzuführen.
Genau.
Das ist ja das große Problem, das wir haben. Und wenn das Polen, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Asylanten die haben, keine Ahnung, ja. Und die haben den Notfallparagraf genehmigt bekommen. Ja, dann frage ich mich, warum zieht Österreich das nicht endlich?
Das heißt, Sie sagen,
wir sind eines der meistbelastetsten Länder.
Sie sagen, wir haben einen Staatsnotstand.
Ja, in unseren Schulen gibt es ein Problem, einen Notstand. Die Krankenversorgung funktioniert nicht mehr.
Ja.
Die Wohnungspreise schnellen in die Luft. In den letzten 5 Jahren sind 250.000 nach Österreich gekommen. Das ist eine Größenordnung der Stadt Linz. Ja, wo ist denn Linz neu gebaut worden?
Jetzt.
Und auf der anderen Seite wundern sich alle, dass die Mietpreise, die Wohnungspreise, die Wohnkosten so in die Höhe schießen.
Mhm.
Na, ist ja ganz klar. Das ist ja, wenn mehr Leute da sind, ist der Wohnungsraum knapper.
Wenn ich Sie so höre, dann muss Ihnen ja das Herz bluten, dass Herbert Kickl nicht Volkskanzler geworden ist.
Das Herz hat mir geblutet bei den Verhandlungen, als die ÖVP sich nicht einmal einen Millimeter bewegt hat, bei gar nichts.
Ja, aber es muss Ihnen auch das Herz bluten, dass Herbert Kickl jetzt nicht Kanzler ist. Weil das ganze Theater hätten Sie sich ersparen können, wenn er nicht davongerannt wäre.
Nein. Herr Fellner, da muss ich Sie ausbessern. Das Problem war ja nicht, der Herbert Kickl ist nicht davongelaufen, sondern die ÖVP hat darauf bestanden, das Innenministerium zu behalten, weil sie genau das umsetzen wollten. Weil die ÖVP nicht bereit ist, hier auch nur irgendeinen Handstrich zu tun, damit weniger Asylbewerber nach Österreich kommen.
Und was werden Sie jetzt tun, außer erste Reihe fußfrei im Parlament zu sitzen?
Verlassen Sie sich darauf, wir werden unsere Oppositionsarbeit, und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir das gut können, fortsetzen. Und jetzt sind wir die stärkste Fraktion, wir haben noch mehr Möglichkeiten, auch parlamentarisch, und wir werden dieser Regierung ihre Fehler jeden Tag vorhalten. Und Sie selber machen wöchentliche Umfragen und Sie sehen die FPÖ stabil bei über 30%, und zwar deutlich über 30%. Also weit besser, als es noch bei der Nationalratswahl war. Ich weiß, das ist eigentlich schon länger her. Wir haben ja erst zu kurz eine Regierung. Also verlassen Sie sich drauf. Opposition werden wir sehr, sehr stark machen und wir werden das alles aufzeigen und wir werden nicht locker lassen. Wir werden Sie vor uns hertreiben. Das garantiere ich Ihnen, Herr Fellner. Und mit solchen Dingen kommen die nicht durch. Die schreiben das schon ins Regierungsprogramm rein und erzählen etwas anderes. Das ist klassisch ÖVP. Vor der Wahl hat sie alles Mögliche erzählt und nach der Wahl wollten sie nichts ändern. Weil sonst müssten sie sich in der EU erklären. Und das will die ÖVP nicht. Die ÖVP ist eine fremdgesteuerte Partei.
Gut, das war Dagmar Belakovic. Man könnte sagen, die Aufwärmrunde oder das Vorprogramm für den nächsten Mittwoch, wenn Herbert Kickl persönlich kommt. Danke, Frau Belakovic. Wie immer, Maschinengewehr voll geladen, könnte man sagen. Danke für das Interview vor dem 1. Mai. Morgen ist ja übrigens Großkampftag für die FPÖ in Linz-Urfahr am Urfahranermarkt. Da fliegen die Fetzen. Werden Sie dort sein?
Ja.
Ja, also auch das Maschinengewehr ist in Linz-Urfahr dabei. Rede aber keine.
Nein, rede wirklich keine, aber ich bin selbstverständlich dort.
Wunderbar.
Für die Leute, die können gerne mit mir sprechen, gut, nach den Reden.
Gut. Dagmar Belakovic, danke fürs Kommen. Jetzt kommt ein Insider mit Niki Feldner und Isabel Daniel, ganz kurz. Und dann bitte dranbleiben, denn dann kommt das klassische Mittwochduell. Peter Westenthaler gegen Josef Czap. Und da gibt es heute viel zu diskutieren. Die Herren sind sich ja schon am Sonntag schwer in die Haare geraten, weil Josef Czap behauptet, Riesengewinn für die SPÖ. Und die FPÖ hätte in Wahrheit verloren. Und das werden die beiden Herren jetzt dann gleich ausdiskutieren. Wir sind gleich wieder da.